ich habe tatsächlich beim Schreiben darauf geachtet, eben keine wissenschaftliche Abhandlung oder sowas daraus machen zu wollen, sondern potenziell sind das kleine Texte, die ich auch für Leute aus meiner Familie, für Freundinnen und Freunde, die jetzt nicht so mit linken Begriffen oder in linken Debatten so drinstecken, dass ich denen das auch vermitteln kann oder da irgendwie meine Eindrücke oder so vermitteln kann. Und ich mache hier und da auch Lesungen zu dem Thema und da kommen auch tatsächlich Leute, die jetzt nicht irgendwie aus primär der linken Szene kommen, sondern die sich vielleicht auch mal am Rande mit Neoliberalismus oder so beschäftigt haben und dann denken, ach, das könnte ja interessant sein. Und ich mache eigentlich gute Erfahrung, dass es eben in diesem Format, was auch mal ein bisschen unterhaltsamer ist und so, dass man da auch mal ganz andere Leute ansprechen.
Das sagt Sebastian Friedrich hier zu Beginn der Nachrichten aus dem beschädigten Leben in dieser Woche. Sebastian Friedrich hat vor kurzem ein Buch herausgegeben, Lexikon der Leistungsgesellschaft heißt es, ist bei der Edition Assemblage rausgekommen und ich möchte kurz zitieren aus dem Klappentext. Da heißt es, die neoliberale Ideologie prägt unsere Persönlichkeit, prägt unser Denken, unser Handeln. Während wir Sport treiben, wir in Datingportalen nach der Liebe fürs Leben oder dem schnellen Sex suchen, wir unser Rennrad das Treppenhaus hochtragen, wir herzhaft über die Prolls in der Eckkneipe lachen, wir mit einem Coffee to go bewaffnet im Stechschritt durch die Stadt marschieren und wir am Ende des Tages einmal mehr versucht haben, das zu verdrängen, was längst Gewissheit geworden ist, dass es so nicht weitergehen kann. Ja, so der Klappentext vom Buch von Sebastian Friedrich, ein Lexikon der Leistungsgesellschaft ist es.
Ja, der Hintergrund ist der, dass ich immer so tagsüber an meinem Computer saß und irgendwie Textarbeit und so gemacht habe. Und währenddessen wollte ich mich natürlich auch ablenken und bin dann irgendwann in verschiedenen Ablenkungsminuten bis Stunden in so merkwürdigen Foren gelandet von Leuten, die sich so selbst vermessen und ihre Messergebnisse miteinander teilen und versuchen, ihr Leben so zu optimieren und das anhand von Daten machen. Das sind sogenannte Self-Tracker. Und weil ich immer noch nicht Lust hatte, weiterzuarbeiten an der eigentlichen Arbeit, die ich machen sollte, habe ich mich noch weiter in dieses Forum begeben und habe dann herausgefunden, dass diese Self-Tracker auch darüber diskutieren, was denn morgens gut wäre, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Und sie kamen darauf, dass Butterkaffee anscheinend ziemlich beliebt ist oder dass Butterkaffee sehr gut geeignet dafür sei. Und das heißt, man trinkt morgens Kaffee und macht dann 40 bis 100 Gramm Butter oder so mit dazu und dann ist man viel, viel konzentrationsfähiger. Naja gut, diese kleine Geschichte, das war so der Einstieg dafür, weil ich habe dann gedacht, naja, das ist ja irgendwie interessant, dass irgendwie Quantified Self oder Self-Tracker, wie sie sich dann nennen, das war ein Phänomen, das mir bis dahin überhaupt nicht bekannt war. Und ich dachte, das wäre doch interessant, dieses oder auch andere Phänomene, mit denen ich mich dann später beschäftigt habe, die in mal einem anderen Format aufzugreifen. Also häufig, wenn sich um so eine Ideologie wie Flexibilisierung und sowas dreht, entstehen dann lange wissenschaftliche Arbeiten, Doktorarbeiten oder sonst was, die sich mit diesen Leistungsgedanken und so weiter auseinandersetzen. Aber ich dachte, es ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das in kürzeren Texten oder auch in etwas lustigeren Texten aufzubereiten. Und ich dachte, dass die Form eines Lexikon-Beitrags, der zunächst erstmal schnöde daherkommt mit einer Begriffsdefinition, Quantified Self ist dieses und jenes, dass das mit einem Bruch im Text, also nach 2, 3 Definitionssätzen, ein bisschen anderen Blickwinkel auf dieses Phänomen zu bringen, dass das vielleicht ganz sinnvoll wäre. Und habe dann eine Kolumne geschrieben für die Zeitung Analyse und Kritik, 3, 4 Jahre. Und aus diesen 26 Beiträgen habe ich jetzt dann dieses kleine Büchlein gemacht.
Bei der Edition Assemblage gerade erschienen, Lexikon der Leistungsgesellschaft von Sebastian Friedrich. Und das berührt einen Begriff ganz stark, der von Sebastian Friedrich auch mal ins Feld geführt wird, neoliberale Ideologie. Ist ja, wenn man das ganz, ganz vereinfacht sagen möchte, die Idee, weniger Staat, mehr Markt. Das ist jedenfalls eine Gleichsetzung in den Diskussionen um Neoliberalismus. Das soll, so die These von nicht wenigen Menschen, die Bezeichnung sein der aktuell herrschenden Ideologie. Aber nun mehren sich wiederum die Stimmen, die sagen, es gibt doch ein paar Anlässe, dass wir vielleicht darüber nachdenken sollten, dass der Neoliberalismus doch am Ende ist. Ja, sowas wie der Brexit zum Beispiel. Es wird also seit einiger Zeit das Ende des Neoliberalismus in Aussicht gestellt. Ob es der Begriff Neoliberalismus überhaupt trifft, haben wir auch Sebastian Friedrich gefragt.
Neoliberalismus ist tatsächlich, also einerseits erstmal ein relativ schwammiger Begriff, also fragst du 100 Linke, was ist Neoliberalismus, kriegst du 120 verschiedene Antworten und so. Ich bin mir dessen schon bewusst, trotzdem finde ich den Begriff sinnvoll, weil er eben verschiedene Dimensionen beschreiben kann. Also bis zu den 70er Jahren hatten wir eher ein nachfrageorientiertes Wirtschaftssystem und so und in den 70ern kann man ungefähr sagen, in manchen Staaten schneller und manchen schleichender, haben wir einen Umschwung hin zu mehr Deregulierung, Privatisierung, Einschränkung von gewerkschaftlichen Rechten. Das ist, glaube ich, das, was man gemeinhin unter Neoliberalismus auch versteht. Und das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Aber die zweite Dimension eben ist die der Ideologie, also wie es in dem Klappentext dann steht, dass es unser Denken, unser Handeln bestimmt, die neoliberale Ideologie. Und natürlich geht es nicht bei einer Kritik von neoliberaler Ideologie darum, sich den alten Kapitalismus zurückzuwünschen der 50er und 60er Jahre, also den Kapitalismus, in dem das fordistische männliche Ernährermodell vorherrschend war. Also es war auch eine Gesellschaft, in der es hochgradig Unterdrückung und so weiter gab. Dazu möchte ich persönlich nicht zurück in diese Gesellschaft, und abgesehen davon, ob ich das will oder nicht will, ist es auch gar nicht mehr möglich, weil eine ganz andere wirtschaftliche Situation heute vorherrscht. Das mal kurz als Einschub. Mhm. Aber zum neoliberalen Ideologie, ich denke schon, dass diese neoliberale Ideologie, die seit den 70er, 80er und vor allem den 90ern jetzt in Bezug auf Deutschland Erfolge gefeiert hat, dass die was Spezifisches hat. Also eine Leistungsideologie gibt es schon immer. Mach was aus dir, dann schaffst du es auch und so. Das ist auch vor dem Neoliberalismus praktisch schon vorhanden. Aber der Neoliberalismus versteht, oder die neoliberale Ideologie hat auch ein Freiheitsversprechen mit drin. Also die Imperative, sei flexibel, diszipliniere dich, handle so, als wärst du selbst ein Unternehmen, schau auf dich selbst, treibe Sport, ernähre dich toll und so. Das ist zum einen sind das Imperative, um deine Position zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt und so zu verbessern. Zum anderen versprechen aber auch diese Imperative ein besseres Leben, ein schöneres Leben, ein glücklicheres Leben. Und naja, wenn wir den Neoliberalismus mal insgesamt betrachten, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern in der Welt, dann bringt er natürlich kein schöneres Leben für die meisten Menschen, sondern stärkere Konkurrenz und stärkere Ausbeutung.
Überwachung, Bestrafung, Kontrolle, Disziplinierung, all das findet auch heute noch statt in der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts, vielleicht in veränderter Form, mit Sicherheit in veränderter Form. Und apropos Zurichtung, eines, was sicherlich krank macht, das ist Arbeit. Zumindest Arbeit in der kapitalistischen Welt, die alles andere als gesundheitsförderlich ist. Und das ist eine der Beobachtungen, die Wolfgang Hien in seinem Buch Kranke Arbeitswelt festhält. Wolfgang Hien ist Leiter des Forschungsbüros für Arbeit, Gesundheit und Biografie in Bremen und auch Lehrbeauftragter an der Uni in Bremen.
Wir lernen von Kindesbeinen an, uns über den Beruf als Mensch zu definieren oder über die Arbeit oder die Arbeitsleistung, dass ich da ganz besonders gut bin, ganz besonders toll bin. Ich will jetzt nicht dagegen sprechen, dass wir einen Beruf haben oder eine Arbeit ausführen, die uns auch Sinn geben kann und die sozusagen auch mir selber zeigen kann, dass ich irgendwie etwas Nützliches tue, für andere Menschen da bin. Das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass sozusagen diese Arbeitsorientierung dann ausgenutzt wird, um Menschen zu völlig angepassten Wesen zu erziehen und zu sozialisieren, dass sie sich nicht mehr gegen unmenschliche oder unwürdige Bedingungen wehren und dass in bestimmten Berufsbereichen, wie zum Beispiel der Softwareentwicklung oder in vielen anderen Bereichen, wo man scheinbar, ich sage das ganz betont, scheinbar eine kreative Arbeit tut, dass man da die Menschen sozusagen an einer bestimmten Stelle packt und in ihnen die Illusion erzeugt, sie könnten sich über diese Tätigkeit selbst verwirklichen und damit dann sozusagen diese Spirale der Selbstausbeutung anheizt, dass dann Leute überhaupt keine Pausen mehr nehmen, freiwillig Überstunden machen, die natürlich nicht bezahlt werden in der Regel und ihre privaten Beziehungen vernachlässigen, andere soziale Felder, in denen sie vielleicht auch ein Stück Selbstverwirklichung erreichen könnten, wie zum Beispiel Musik oder Kunst oder so etwas, einfach oder nur die Pflege von Freundschaften und von Gruppen, die außerhalb der Arbeit existieren, dass man das alles sozusagen vernachlässigt und sich dann ganz dieser einen Sache hingibt, die aber doch eigentlich nur für das Ziel irgendeines Unternehmenserfolgs letztendlich sich auswirkt und nicht sozusagen die Selbstverwirklichung herstellt, von der aber immer gesprochen wird. Und das führt irgendwann zu einer bitteren Enttäuschung, also zu einem schleichenden Prozess der Enttäuschung, das Gefühl des Versagens, dass man sozusagen an seinen eigenen Zielen zerbricht und in Depressionserkrankungen sich hineinmanövriert, in eine Niedergeschlagenheit, aus der man dann schlecht rauskommt. Es gibt, also da gibt es wirklich Studien, die zeigen, dass, also das Stichwort Burnout, das sind ja eigentlich Depressionserkrankungen, dass diese zunehmen in dem Maße, in dem ich an meinen eigenen Zielen scheitere. Aber es sind ja gar nicht meine eigenen Ziele, sondern es sind die, die uns das System und die Ideologie uns vorgeben und denen wir sozusagen hinterherrennen und dann irgendwann scheitern. Das ist dann sozusagen das Neue, was zusätzlich zu den klassischen Themen der Ausbeutung, der körperlichen Arbeit, der Gesundheitszerstörung, der stofflichen und körperlichen Art hinzukommt, nämlich diese geistige und seelische Zerstörung durch diesen Prozess, den ich eben versucht habe zu schildern.
Soweit Wolfgang Hien, sein Buch Kranke Arbeitswelt, ethische und sozialkulturelle Perspektiven ist im VSA Verlag vor einigen Monaten erschienen und nicht das letzte Buch, was wir hier in den Fokus rücken wollen, denn Faul, der lange Marsch in die kapitalistische Arbeitsgesellschaft ist eine letzte Empfehlung an dieser Stelle, ein Buch von Hans-Albert Wulff.
Es ist ja an sich ein Widerspruch, über die Faulheit zu schreiben und ganz fleißig dabei zu arbeiten. Ich muss auch gestehen, ich bin in den 3-4 Jahren, in denen ich das Thema bearbeitet habe, selbst fast arbeitssüchtig geworden. Aber was hat mich bewogen? Ich denke, es ist ein ganz zentrales Thema unserer Zeit. Es ist zwar heute nicht mehr die Rede von der Tretmühle, aber allenthalben vom kapitalistischen Hamsterrad und davon, dass immer mehr Menschen über Burnout oder Stress klagen. Die Krankenkassen können davon auch ein Lied singen. Immer mehr Leute müssen deswegen auch medizinisch behandelt werden oder werden krankgeschrieben. Das ist die eine Seite. Also auf der einen Seite das immer schneller sich drehende Hamsterrad. Auf der anderen Seite, und das ist ja der Widersinn, 1 Million oder mehr Langzeitarbeitslose, die kurzerhand allesamt als Faulenzer und Nichtstuer diffamiert werden. Dann werden immer solche eigenartigen Figuren hervorgekramt, wie den berühmten Florida-Rolf, der ganz bequem in der Hängematte seinen Hartz-IV-Beitrag, seine Hartz-IV-Zahlung verbraucht. Das, denke ich, ist der aktuelle Anlass, dieser Widerspruch. Auf der einen Seite viele vom Burnout betroffene und fertig gemachte Menschen, auf der anderen Seite Langzeitarbeitslose, die nicht arbeiten können, weil sie keine Arbeit bekommen.
Es geht in Ihrem Buch also darum, wie in einer Gesellschaft, sozusagen, die ja eigentlich hochproduktiv ist, wie da sozusagen mit Faulheit umgegangen wird, wie da auf Faulheit geblickt wird, wie auch sozusagen mit Hass auf Müßiggang sozusagen reagiert wird. Und das ist ja ein Motiv, das durchaus eine lange Geschichte hat.
Ja,
Sie können da in diesem Buch sozusagen auf 2000 Jahre Geschichte sozusagen zurückblicken. Wir können jetzt sozusagen kaum 2000 Jahre Geschichte dieses Blickes auf Faulheit sozusagen nachvollziehen, aber vielleicht können wir ein paar Schlaglichter darauf werfen. Was sind denn zum Beispiel die frühesten Zeugnisse des Hasses auf die Müßiggänger, die Sie da gefunden haben?
Ich fange an in meinem Buch mit der Situation der Mönche, der christlichen Mönche in der ägyptischen Wüste. Damals war Faulheit aber anders gemünzt. Es ging nicht darum, nicht zu arbeiten, sondern es ging darum, das Beten zu vernachlässigen. Das war der Hintergrund damals, dass man nicht genügend und fleißig genug gebetet hat. Dann gibt es einen großen Sprung vom Mittelalter in die Neuzeit, insbesondere 16. Jahrhundert. Sie haben das ja auch schon benannt eben, wo Menschen auf die Arbeit hin dressiert wurden. Es war ja keine Situation, die sie von vornherein schon hatten, sondern sie mussten erst konditioniert werden. Da gab es dann die ersten Zucht- und Arbeitshäuser, Sie hatten das schon erwähnt. Es gab später dann als nächster Schritt, den ich behandle, die Dressur in der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft. Das ist ganz interessant, die Menschen waren ja auch nicht damals darauf konditioniert, früh aufzustehen und an die Arbeit zu gehen. Sie mussten erst dahin gebracht werden. Insofern gab es damals in England zumindest sogenannte Weckkommandos, die darin bestanden, dass Leute morgens mit langen Eisenstangen durch die Straßen gingen und an die Fenster der schlafenden Arbeiter geklopft haben, um sie zur Arbeit zu bringen. Das war die zweite Sache im Grunde. Also das sind alles Methoden, um die Leute zur Arbeit und zur Zucht und Ordnung zu bringen mit Zwangsmaßnahmen. Sie haben das auch schon gesagt, eben in Arbeitshäusern und Zuchthäusern. Es bestand da der Widerspruch, der Irrsinn im Grunde darin, dass Menschen zur Arbeit gebracht werden sollten, indem man sie mit Arbeit bestraft hat. Das gibt ja auch keinen so großen Sinn. Arbeit als Strafmittel einzusetzen. Im Grunde ist das ja auch nicht ganz anders als heute bei Hartz-IV-Empfängern. Da gibt es auch ähnliche Geschichten, eine nicht ganz so brutale wie damals. Aber zum Beispiel hat im Arbeitsbereich, im Arbeitsamt Brandenburg, der Arbeitsamtsleiter die Idee gehabt, Leuten, die arbeitslos sind, also Langzeitarbeitslosen, eine Schrittuhr mitzugeben, ein Pedometer, mit dem gemessen werden sollte, wie viel an Metern, an Strecken sie gelaufen sind. Und wer am meisten gelaufen war, kriegte dann am Monatsende eine Belohnung. Das ist im Grunde, wenn Sie so wollen, auch eine Form des modernen Hamsterrades.
Vielleicht können wir noch mal einen genaueren Blick auf diese Zeit des 16. Jahrhunderts werfen. Das ist also die Zeit, wo sozusagen der Kapitalismus sich durchzusetzen beginnt, ja. Und sozusagen im weiteren Sinne Durchsetzung der Arbeitsgesellschaft, wenn man das so sagen kann. Und Sie haben das beschrieben, das war gar nicht so selbstverständlich, dass Arbeit da als positiver Wert galt, und das mussten die Leute sozusagen auch dazu dressiert werden. Also es war sozusagen eine sehr brutale Durchsetzung. Aber vielleicht kann man da auch noch mal gucken, wie das damals ideologisch begründet wurde. Also das hat ja anscheinend eine Neubewertung von Arbeit stattgefunden. Wie wurden denn solche drakonischen Maßnahmen, wie zum Beispiel diese Tretmühlen, wie wurde das denn begründet?
Das musste nicht groß begründet werden. Wer aufgegriffen wurde als sogenannter Vagabund, der wurde ins Arbeitshaus eingeliefert oder ins Zuchthaus und dann an die grauenhaften Arbeitsstellen gestellt. Das hat man nicht groß begründet. Es wurde später begründet, beziehungsweise im 18. Jahrhundert, indem man gesagt hat, wer nicht arbeitet, der ist kein echter Christ, das ist kein christliches Verhalten. Das fängt ja schon an im Grunde mit dem berühmten Satz aus dem Neuen Testament, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und das war im Grunde das Hauptantriebsmittel gewissermaßen. Und im 18. Jahrhundert war das dann ganz, ganz extrem, dass man verschiedene Formen der Faulheit und des Müßiggangs geradezu erfunden hat, um Menschen zu konditionieren. Also da gab es für jede Gruppe eine bestimmte Form des Müßiggangs, den geschäftigen Müßiggang, den Müßiggang der Bettler und den Müßiggang der Kinder und so weiter und so fort.
Soweit Hans-Albert Wulff. Der hat sich angesehen, wie und in welchen Konstellationen sich eine Repression gegen Arbeitsunwillige herausgebildet hat. Faul, der lange Marsch in die kapitalistische Arbeitsgesellschaft. Ein Buch zur Geschichte des Ressentiments gegen Faulheit.